Der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief des Apostels Paulus. Wir haben etwa das Jahr 67 nach Christus. Paulus ist zum zweiten Mal gefangen in Rom und jetzt steht er kurz vor seiner Hinrichtung. Und diesen letzten Brief schreibt er an sein geliebtes Kind im Glauben und seinen langjährigen treuen Mitarbeiter Timotheus. Und das verleiht diesem zweiten Timotheusbrief den Charakter eines geistlichen Testamentes. Was Paulus hier schreibt, ist ihm ganz besonders wichtig. Das möchte er dem Timotheus und damit auch uns noch mitgeben. Und damit hat das ganz besonders Gewicht. Und in diesem Bewusstsein wollen wir jetzt auch dieses dritte Kapitel miteinander lesen. Ich habe das mal in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt, die Verse 1 bis 9, den habe ich unter die Überschrift gestellt: Schwere Zeiten in den letzten Tagen. Wir lesen Vers 1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen harte, man kann auch übersetzen, böse, schlimme, schwere Zeiten kommen werden. Bruns übersetzt, das sollst du wissen, für die letzten Tage stehen uns schlimme Zeiten bevor. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Also egal, welche Übersetzung wir nehmen, eins ist klar, wir gehen harten, bösen, schweren, schlimmen Zeiten entgegen. Die letzten Tage bringen eine Ausreife und Zuspitzung des Bösen in dieser Welt. Und damit ist jeder Glaube an eine Aufwärtsentwicklung des Menschen als Illusion entlarvt. Damit ist aber auch jeder Glaube an eine siegreiche Entwicklung des Evangeliums in dieser Welt als fromme Illusion entlarvt. Trotz oder gerade wegen allen technischen Fortschritts kennt die Entwicklung dieser Welt nur eine Richtung: bergab. Und Paulus schreibt, das sollst du aber wissen. Warum? Damit Timotheus sich keinen Illusionen hingibt und die Realität dieser Welt geistlich richtig einordnen kann. Und das gilt eben auch uns. Wir sollen wissen, was auf uns zukommt. Wir sollen wissen, wohin diese Welt unterwegs ist, damit wir uns keinen Illusionen hingeben, auch keinen frommen Illusionen, damit wir uns in dieser Welt nicht verlieren und damit wir nicht an den falschen Fronten mit den falschen Zielen kämpfen. Diese Welt ist nicht mehr zu retten. Diese Welt ist von Gott dahingegeben an ihren eigenen Willen. Römer 1. Diese Welt geht ins Gericht. Und deshalb besteht unser Auftrag als Gemeinden nicht darin, die dem Untergang geweihte Titanic zu renovieren, sondern darin, in die Rettungsboote zu rufen. Das ist unser Auftrag. Und hier läuft ganz viel schief im geistlichen Raum der Gemeinden. Viele denken bis heute immer noch, wir könnten diese Welt kulturell mit dem Evangelium so durchdringen, dass eben alles besser wird. Das ist eine Illusion. Darum schreibt Paulus, das sollst du wissen. Keine Illusion, auch keine frommen Illusionen. Wir brauchen diese Titanic, diese untergehende Welt nicht zu renovieren. Aber wir sollen in die Rettungsboote rufen. Das ist unser Auftrag. Diese klare Ansage beinhaltet aber auch eine gute Nachricht. Diese Tage werden die letzten Tage dieser bösen Weltzeit sein. Das alles läuft nicht einfach endlos so weiter. Die Zeit dieser Welt läuft ab. Diese böse Weltzeit, dieser böse Äon hat ein Ziel und ein Ende. Und wenn die Bibel von den letzten Tagen spricht, dann meint sie die Zeit vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit zur Aufrichtung seines Reiches auf dieser Erde. Es sind also die letzten Tage der Finsternis vor dem anbrechenden Tag. Doch bevor dieser Tag anbricht, wird diese Welt eben noch einmal durch eine letzte tiefe Nacht gehen. Und das sollen wir wissen. Denn in dem Gefälle dieser sich zuspitzenden letzten Tage leben wir heute. Du empfindest unsere Zeit als böse und schlimm? Du hast recht. Aber Paulus sagt, es kommt noch schlimmer. Was bedeutet das für uns? Lasst es mich in einem Bild sagen. Bei aufziehendem Sturm, da war es früher üblich, sich an den Mast des Schiffes festzubinden, um nicht über Bord gespült zu werden. Und so sollen auch wir uns heute ganz fest anbinden an Jesus. Wir machen eben hier heute gerade keine Vergnügungsfahrt, auch als Gemeinde nicht, das ist keine Vergnügungsfahrt, sondern wir fahren in einen Sturm hinein. Und darum sollen wir uns festmachen, ganz festmachen an Jesus, damit wir von diesem Sturm nicht über Bord gespült werden. Warum werden böse Zeiten kommen? Weil der Mensch böse ist und in seiner Bosheit immer weiter ausreift. Paulus schreibt in diesen ersten 5 Versen unseres 3. Kapitels, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen böse Zeiten kommen werden. Und jetzt kommt die Begründung. Denn die Menschen werden sein. Und jetzt zählt er all das auf, was uns Markus hier schon vorgelesen hat. 19 Eigenschaften des Menschen. 19 verschiedene Schattierungen der Farbe Schwarz. Und damit ist das Märchen vom Guten im Menschen als Illusion entlarvt. Der Mensch ist nicht gut. Keiner von uns ist gut. Die Bibel sagt, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Genesis 8, 21. 19 Merkmale der Bosheit des Menschen zählt Paulus hier auf. Warum sind das 19? Ich habe da jetzt keine biblische, symbolische Bedeutung für gefunden. Aber eins ist mir klar geworden. Ich hätte immer gedacht, naja, hätten 10 nicht auch gereicht? 19. Aber damit will Paulus die Vielschichtigkeit und die Abgründigkeit des Bösen im Menschen deutlich machen. Klar, nicht alles gilt für jeden. Aber je klarer sich der Mensch im Licht Gottes zu sehen beginnt, desto mehr Abgründe des Bösen wird er in sich entdecken. Warum meinen die Menschen heute mit dem stellvertretenden Sterben Jesu für ihre Sünden nichts mehr anfangen zu können? Gnade, Vergebung, warum, wozu brauche ich das? Ja, der Mensch hat sich so gelöst von den Maßstäben Gottes und sich seine eigenen Maßstäbe gemacht, dass er gar nicht mehr merkt, wie weit er von dem Maßstab des Lebens und des Guten, dem Maßstab Gottes, weggekommen ist. Und der Mensch hat nicht den Geist Gottes. Aber wir als Kinder Gottes, wir erhalten den Heiligen Geist. Und die erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist es und bleibt es, von Sünde zu überführen. Und darum dieses Paradoxon, dass wir mit Jesus leben und mit einmal immer tiefer und immer umfassender entdecken, wie abgründig unser Herz und wir selbst sind. Und dann stehe ich nach Jahrzehnten des Lebens mit Jesus vor euch und habe nicht den Eindruck, ja, immer besser, immer klarer und alles raus. Sondern ich habe den Eindruck, Mann, das wird ja immer schlimmer mit mir. Weil ich immer tiefer durch den Geist erkennen darf, dass das eben nicht nur die Kategorien Mord und Totschlag und Ehebruch und Vergewaltigung und weiß ich was sind, sondern dass die abgrundtiefe Verlorenheit unseres Herzens viel, viel tiefer geht. Und das zeigt uns der Heilige Geist. Aber er lässt uns damit nicht alleine, sondern er treibt uns zu Jesus, zum Kreuz. Aber deshalb haben wir auch mit fortschreitendem Leben als Christen nicht das Gefühl, jetzt sind wir toll, jetzt sind wir gut, jetzt sind wir super. Nein, der Geist zeigt uns immer tiefer die Schichten unserer Persönlichkeit. In der Summe dieser Pinselstriche, die Paulus hier mit diesen 19 Eigenschaften zeichnet, haben wir das Gesamtgemälde des Menschen in seiner abgründigen Bosheit. Deshalb, weil der Mensch so ist, ist unsere Welt so, wie sie ist. Das war seit der Trennung des Menschen von Gott schon immer so. Aber diese Bosheit des Menschen erfährt jetzt in den letzten Tagen eine unheimliche Verbreitung in der Fläche und Zuspitzung in der Intensität. Wir erleben also eine endzeitliche Zuspitzung nach Art und Ausmaß. Jesus spricht davon im Gleichnis vom Unkraut im Acker, von dieser letzten Ausreife des Bösen. Und genau diese Dynamik erleben wir heute. Und das ist eine erschreckende, eine unglaublich manchmal angstmachende Dynamik, die wir heute erleben. Und das alles dient dazu, den Mensch der Gesetzlosigkeit hervorzubringen, von dem Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 spricht. Dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der wird in der Person des Antichristen seine letzte Verkörperung und Ausreife finden. Doch dieser Mensch der Gesetzlosigkeit, der fällt eben nicht einfach vom Himmel, sondern er wird aus einer Menschheit der Gesetzlosigkeit herausgeboren werden. Und deshalb sagt Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 7, denn schon heute ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Wirksam wie ein verborgener Sauerteig. Und dieser Sauerteig will eben auch in die Gemeinde eindringen. Und deshalb schreibt Paulus dieses dritte Kapitel. Denn diese 19 Wesenszüge des endzeitlichen Menschen finden sich eben nicht nur schön, sauber, getrennt, außerhalb
der Gemeinde.
Sondern die wollen sich auch innerhalb der Gemeinde einnisten und auswirken. In jedem von uns. Wir können uns diese 19 Wesensmerkmale jetzt nicht alle im Einzelnen anschauen. Aber nehmt euch doch mal einen stillen Moment und stellt euch diesem Gemälde. Vielleicht entdeckt ihr hier euer eigenes Herz und das treibt uns zu Christus und da gehören wir hin. Dass Paulus diese Wesenszüge des endzeitlichen Menschen auch für den Raum der Gemeinde als reale Gefahr, als das Kommende sieht, das zeigt das letzte Merkmal seiner Aufzählung, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Also es geht hier nicht um Atheisten. Eine Form der Gottseligkeit haben diese Menschen wohl, aber sie verleugnen deren Kraft. Und dieses letzte Merkmal kann mit jedem der 18 vorherigen beliebig kombiniert auftreten. Und damit macht Paulus klar, dass es er eben hier nicht nur von der Welt, sondern auch von Menschen aus dem Raum der Gemeinde spricht. Das ist eben der Typus des endzeitlichen Christen. Menschen mit dreifach verirrter Liebe, beschreibt Paulus hier. Sie lieben sich selbst, sie lieben das Geld und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und das eben auch in ganz fromm getarnten Spielarten. Menschen, die von der Nachfolge Jesu auf dem Weg des Kreuzes nichts mehr wissen wollen. Menschen, die zwar die äußere Form haben, aber von der verändernden Kraft des Heiligen Geistes, von einem Leben in Gehorsam und Heiligung nichts wissen wollen. Ihnen reicht die äußere Form. Form ohne Inhalt, Leben ohne Kraft, Glauben ohne Gehorsam, Heil ohne Heiligung. Doch so ein Formchristentum führt in den antichristlichen Abfall. Und deshalb sagt Paulus zu Timotheus, Vers 5b, von diesen wende dich weg, wende dich weg. Paulus ist viel klarer, viel konsequenter, als wir oft in unserem christlich lieb und nett gemeinten Verhalten. Paulus sagt, diese Menschen, dieser Geist, dieser Lebensstil, diese Mentalität, die ist wie Sauerteig, die wirkt rein in das Leben der Einzelnen, in das Leben der Gemeinde, ganz verborgen, unterschwellig, wirkt die sich aus. Deshalb wende dich weg. Und in den Versen 6 bis 9 erklärt er, warum das so wichtig ist. Denn jetzt aus der Gruppe dieser, da kommen die Menschen, die unbefestigte Menschen im Raum der Gemeinde verführen und die der Wahrheit der Schrift und auch der geistlichen Führung der Gemeinde, die dem Wort Gottes widerstehen, ihr eigenes Ding machen, ihre eigenen Sachen verbreiten und die Menschen verführen, die immer lernen und doch niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die immer was Neues hören wollen, was Spektakuläres und doch niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb sagt Paulus, von diesen wende dich weg. An anderer Stelle sagt er, böser Umgang verdirbt gute Sitten. Das macht was mit uns, das macht was mit der Gemeinde. Darum muss manchmal Trennung, Scheidung sein, damit wir nicht hineingezogen werden in diesen Sog des Abfalls, der sich jetzt so intensiviert. Das ist Schutz, wie das Immunsystem Krankheitserreger einfach aus dem Organismus ausscheiden muss. So auch hier, weil wir sonst krank werden. Von diesen wende dich weg. Und damit kommen wir zum zweiten Textabschnitt. Die Verse 10 bis 17. Und den habe ich mal überschrieben mit: Du aber, der Weg des Glaubens im allgemeinen Abfall.
Lese ab Vers 10. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden. Du bist mir gefolgt. Timotheus ist also der geistliche Gegenentwurf zu dem Typus des endzeitlichen Christen. Du aber, das ruft auch uns in dieselbe Spur, in der Timotheus unterwegs war. Das ruft uns mitten im allgemeinen Abfall, der wie ein riesiger Sog durch die Welt und durch die Gemeinden geht, heraus auf den schmalen Weg des Glaubens. Das erfordert aber eine bewusste Entscheidung. Und mit dieser Entscheidung setzen wir uns von dem Mainstream ab. Von dem Mainstream in der Gesellschaft, aber eben auch von dem frommen Mainstream im christlichen Raum. Und damit werden wir uns dann oft in der Minderheit wiederfinden. Das ist so. Als belächelte Außenseiter, als Fundamentalisten. Aber Leute, wir sind in guter Gesellschaft. Vor uns sind schon Timotheus und Paulus diesen Weg gegangen. Und davor unser Herr selbst. Und das allein zählt doch letztlich, dass wir auf der Spur unseres Herrn bleiben, an seiner Seite, in seinem Wort, in seinen Geboten. Das allein ist wichtig. Dann können doch die Menschen über uns denken, was sie wollen. Entscheidend ist doch nur, was Jesus über uns denkt. Wie bei dem Gemälde über den endzeitlichen Menschen malt Paulus jetzt auch hier ein Gemälde des Menschen, der im allgemeinen Abfall auf dem Weg des Glaubens bleibt. 9 Farben hat dieses Gemälde, 9 Merkmale des Menschen, der im allgemeinen Abfall in der Spur Jesu auf dem Weg des Glaubens bleiben will. Und Paulus gibt sich hier als Vorbild, von dem wir lernen, an dem wir uns orientieren können. An anderer Stelle sagt Paulus, seid meine Nachahmer, so wie ich Nachahmer Christi Jesu bin. Also Paulus ist hier der, der sozusagen die Schnittstelle und das Vorbild für uns darstellt, wie jetzt Nachfolge Jesu aussieht, indem wir Paulus folgen wir Jesus. Worin? Das erste dieser 9 Merkmale, du bist mir gefolgt auf diesem Weg des Glaubens, bist du mir gefolgt. Worin? Was ist das Erste? Was hätten wir gedacht? Paulus sagt, in der Lehre. Damit fängt er an. In der Lehre, das ist das Erste. Gesunde biblische Lehre ist die absolute Grundlage eines gesunden Glaubens. Und deshalb ist die Geringschätzung der Lehre die Hauptursache für den Abfall vom biblischen Glauben heute. Gemeinde ohne solides Lehrfundament ist eben eine leichte Beute für jede Art von Verführung. Deshalb lasst auch uns Paulus in der Lehre folgen. Das Zweite, du bist mir gefolgt im Leben, wörtlich in der Lebensführung. Lehre allein reicht nicht. Sie muss sich mit dem Leben verbinden, im Leben auswirken. Na klar, sonst ist sie nichts wert und bleibt totes Kopfwissen. Und deshalb lasst uns Paulus auch in seiner Lebensführung folgen. Er sagt, folgt mir nach in meiner Lebensführung. Und wie Paulus gelebt hat, können wir in seinen Briefen und in der Apostelgeschichte nachlesen. Das Dritte, was damit ganz eng zusammenhängt, du bist mir gefolgt im Streben. Im Streben. Das Streben eines Menschen folgt aus seinen Zielen im Leben. Was sind die großen Ziele unseres Lebens? Glück, Wohlstand, Karriere, Geld. Dann wird unser Streben diesen Zielen gelten. Hier werden wir unsere Zeit und Kraft investieren. Hier werden unsere Prioritäten liegen. Paulus hatte andere Lebensziele. Er wollte zur Ehre Gottes leben und seinem Herrn dienen. Und wisst ihr, als wir jetzt in der letzten Phase meine Mutter im Krankenhaus besucht haben, auch in ihrer schweren Demenz und in diesem ganz jämmerlichen Zustand, da war mit einmal so ein heiliger Moment, wo der Heilige Geist mitten durch die Demenz hindurchgebrochen ist und sie mit einmal dort im Bett liegt und dann anfängt zu beten und sagt, liebster Herr Jesus, ich will hier nicht sein und ich wollte nie sein und das gefällt mir alles nicht. Aber ich möchte auch in dieser Phase meines Lebens dir doch Ehre machen. Liebster Jesus, lass mich doch auch hier in dir Ehre machen. Boah. Da ist noch einmal der Heilige Geist so durchgebrochen und das hat mich so angerührt, dass das so deutlich wurde. Und das ist das, was Paulus so umtreibt. Er will zur Ehre Gottes leben, seinem Herrn dienen. Das ist sein Ziel, seine Priorität. Was ist unser Ziel? Was ist unsere Priorität? Paulus sagt, du bist mir gefolgt im Glauben. Das meint im Vertrauen, im Gehorsam, in der Treue. Und das ist eben nicht nur eine Sache des Anfangs, sondern immer wieder neu. Gott vertrauen, Gott gehorchen und ihm und seinem Wort treu bleiben. In den immer neu auftretenden Situationen und Herausforderungen unseres Lebens. Immer wieder stehen wir vor neuen Situationen. Immer wieder müssen wir Entscheidungen treffen. Immer wieder neu. Und dann geht's eben immer wieder neu darum, auch in dieser Situation, auch in dieser Entscheidung, Gott vertrauen, Gott gehorchen, seinem Wort treu bleiben. Du bist mir gefolgt im Glauben. Du bist mir gefolgt in der Langmut. Langmut ist das Gegenstück von Kurzmut, habe ich einfach mal beschlossen. Und hier geht's um den langen Atem im Dienst für Jesus. Leben mit Jesus ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Da brauchen wir langen Atem. Das meint dieses Langmut, langer Atem. Dranbleiben, nicht den Mut verlieren, nicht hinschmeißen. Langmut, eins von diesen neuen Teilen auf dem Weg der Nachfolge Jesu im allgemeinen Abfall. In der Liebe, das Sechste, in der Liebe zu Gott und den Menschen. Das Motiv im Leben und Streben des Apostels Paulus war eben nicht Angst, Zwang oder Pflichterfüllung, sondern Liebe. Was ist die Triebfeder unseres Lebens? Ja. Und dann geht es euch doch wahrscheinlich wie mir auch. Dann sage ich, oh danke, bitte Thema wechseln. Ich habe in mir keine Liebe. Habe ich nicht. Ja, und genau so fängt es an. Gott sagt, das will ich, dass du das erkennst. Dass du das in dir eben nicht hast, sondern du bist dieser Typ, der sich selbst liebt und alles andere und das Vergnügen, aber nicht mich, nicht die anderen. Das willst du von Natur aus nicht. Sag, ja, das habe ich nicht in mir. Ich habe keine Liebe in mir. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt nicht abzudrehen und zu sagen, ja, so bin ich halt und so bleibe ich halt und da kann man halt nichts machen. Danke, Herr, für deine Vergebung. Schluss. Nein. Jetzt kommt dieser zweite Schritt mit unserem Ich hab's nicht, jetzt zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, aber du hast's doch und dein Geist hat's doch. Liebe du doch in mir, wirke das in mir durch deinen Geist, was ich in mir nicht habe. Das ist das, worum es immer wieder geht. Das ist auch bei dem nächsten Punkt, so dem siebten. In der Geduld bist du mir gefolgt. Geduld und Langmut sind ähnlich, aber unterscheiden sich deutlich. Bei der Langmut, da geht es um den langen Atem. Hier bei der Geduld steht im Griechischen eigentlich das Wort ausharren. Ausharren. Wörtlich heißt dieses im Griechischen darunter bleiben. Also ausharren, wörtlich darunter bleiben. Gemeint ist, unter einer Last drunter bleiben. Aushalten, nicht weglaufen. Das ist einer von diesen neuen Farben der Nachfolge Jesu. Ausharren, unter der Last bleiben. Nicht weglaufen, nicht ausbrechen. Und das ist auch wieder was, das haben wir nicht in uns selbst. Wir haben alle unsere Lasten. Wir haben alle diese Situationen, wo wir sagen, da will ich nur weg. Halte ich nicht mehr aus. Und das ist wieder dasselbe. Jesus sagt, ich weiß, du hast das nicht in dir. Aber ich möchte es in dir sein und wirken und leben. Dass du unter der Last drunter bleiben kannst und nicht ausbrichst und wegläufst und mir aus der Schule läufst. Denn das sind die Situationen, wo aus der dreckigen Kohlenstoff der Diamant wird. Das ist eben genau die Situation, wo Gott uns verwandelt. Nicht weglaufen, drunter bleiben. Ja, und dann merken wir, es wird immer enger, das achte Teil, du bist mir gefolgt, in den Verfolgungen. Wir merken, es wird irgendwie immer enger auf diesem Weg des Glaubens. Der wird immer schmaler. Jetzt auch noch in den Verfolgungen. Und wir sehen, Verfolgung gehört in der Nachfolge Jesu dazu. Paulus sagt sogar in unserem Text in Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben, ja Markus, wollen, die werden verfolgt werden. Das ist also nichts Unnormales, nichts, was überraschend wäre. Wir im Westen haben jetzt über 75 Jahre in diesem für Christen eigentlich unnormalen Zustand gelebt. Aber was hat das mit uns gemacht? Was hat das bewirkt? Das hat doch insgesamt nicht zum klaren Bekenntnis, sondern nur zur Angleichung an die Welt geführt. Dadurch sind unsere Gemeinden und oft auch unser Leben oberflächlich geworden, verweltlicht. Aber die Zeiten ändern sich ja gerade, auch hier bei uns. Und es beginnt wieder etwas zu kosten, unserem Herrn und seinem Wort treu zu bleiben. Dabei ist mir eins aufgefallen. Der Anfang der Verfolgung geht nicht von der Welt aus, sondern von den Religiösen. Das war damals so, bei Jesus und den Aposteln. Und das ist auch heute so. Wenn wir heute schon zum Teil Verfolgung im weiteren Sinne erleben, dann meist im Raum der Gemeinde durch Menschen, die selbst vom Glauben abgefallen sind. Und Paulus zeigt das am Beispiel von Ismael und Isaak. Galater 4,29, so wie damals der nach dem Fleisch geborene Ismael, der aus eigener menschlicher Kraft und Entscheidung geboren war, Ismael, wie der aus dem Fleisch geborene, den nach dem Geist geborenen verfolgte, den Isaak, das Kind der Verheißung von Gott her. Sagt Paulus, so ist es auch jetzt. Immer ist es dieser fleischlich-religiöse Mensch, der den geistlichen Glaubensmenschen verfolgt. Denn der religiöse Mensch spürt im tiefsten Innern, dass ihm das Entscheidende fehlt. Und darum verfolgt er den Glaubensmenschen zutiefst aus Neid und Eifersucht. Und so beginnt Verfolgung immer im religiösen Raum und durch die Welt dann erst in einem zweiten Schritt. Und so hat es Paulus erlebt. Und wir müssen uns ganz neu der Frage stellen, sind wir zu einem klaren Bekenntnis zu unserem Herrn und seinem Wort bereit, auch wenn es uns etwas kostet. Menschenfurcht müssen wir überwinden lernen. Ja, und das letzte, das neunte Teil, was eben auch reingehört in diese Nachfolge Jesu. Du bist mir gefolgt in den Leiden. Leiden gehören zum Weg in der Nachfolge Jesu dazu. Nachfolge Jesu ist ohne Leiden nicht zu buchen, nicht möglich. Das gehört zusammen. Doch der an Vergnügen und Wohlleben orientierte Typus des endzeitlichen Christen, der kann mit Leiden als Teil der Nachfolge Christi nichts mehr anfangen. Und deshalb haben heute all die theologischen Strömungen so einen Zulauf, die Freiheit vom Leiden schon hier und heute propagieren. Aber das ist Verführung. Wir wollen Paulus auch in diesem Stück folgen und eben damit auf dem Weg des Kreuzes bleiben. Durchs Kreuz zur Krone, nicht umgekehrt. Heute ist das Kreuz dran, die Krone kommt. Dann Vers 13. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also noch einmal stellt Paulus hier die Ausreife des Abfalls neben den Weg des Glaubens. Und da sagt er wieder auch bei diesen Verführern im Raum der Gemeinde, sie werden fortschreiten. Auf diesem Weg des Abfalls gibt es eben keinen Halt. Das ist nicht nur mal so ein kleines Stückchen. Es ist ein Fortschreiten, es ist eine Dynamik. Es schreitet immer weiter fort. Es fängt mit so einer kleinen Abweichung an und dann geht es so weit auseinander. Und deshalb Lieblingsspruch von Willi, wo bist du? Wehret den Anfängen. Wehret den Anfängen. Das ist wichtig, wach sein. Wo stellen wir hier eine Weiche in eine falsche Richtung? Zu Anfang sieht es noch gar nicht so aus. Zu Anfang bei einer Weichenstellung liegt das noch so nah beieinander. Und dann geht es immer weiter auseinander. Und das geistliche Unterscheidungsvermögen zeigt sich daran, an der Weichenstellung zu merken, wohin sind wir unterwegs, wenn wir da jetzt abbiegen. Und damit kommt Paulus zum entscheidenden letzten Punkt im endzeitlichen Abfall, Verse 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also wieder dieses Du aber. Und ich wünschte mir, dass ihr da ganz voll Freude drauf eingeht. Ja, Herr, ich aber, ich möchte dir folgen, ich möchte auf dem Weg bleiben, ich möchte bleiben bei dir, bei deinem Wort, bei deinen Geboten. Dass wir dieses Du aber annehmen, auch wenn es uns manchmal einsam macht. Worum geht es konkret? Hier an dieser Stelle geht es Paulus um unser Verhältnis zum Wort Gottes, zur Bibel. So wie die Verführung des Menschen im Paradies mit der Frage, sollte Gott gesagt haben, beginnt. So beginnt auch heute, da ist diese Sache im Paradies das Modell für alles, was heute abläuft an Verführung. Mit diesem sollte Gott gesagt haben, mit dieser Infragestellung des Wortes Gottes, beginnt alle Verführung auch hier und heute im Raum der Gemeinde. Und früher war es im Bereich der liberalen Theologie, heute ist es in unseren Gemeinden viel subtiler am Eindringen, indem man dann spricht von kultureller und zeitgeschichtlicher Bedingtheit. Aber am Ende ist das Ergebnis immer dasselbe. Aus Gottes ewig gültigem Wort wird unverbindliches Menschenwort. Und dem setzt Paulus den Ruf entgegen. Du aber, du bleibe in dem, was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Gelernt haben wir von Paulus und den anderen Aposteln. Und die sind für uns vertrauenswürdig. Und während die Verführer in ihrem Irrtum ständig fortschreiten, wollen wir beim Wort der Bibel bleiben. Leute, bleiben. Wir bleiben dabei. Alles andere ist Anpassung an den Zeitgeist und Abfall vom Glauben. Und am Ende bringt es Paulus nochmal auf den Punkt, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift, nicht nur ein Teil, nicht nur die Passagen, die uns gefallen, auch die Passagen, die uns ärgern, die uns stören, die unserem Empfinden, dem Zeitgeist entgegengesetzt sind, die uns ärgern. Auch die, gerade die. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich heißt es hier, Gott gehaucht. Also, vom Heiligen Geist inspiriert. Der Autor der Bibel ist also zutiefst und zuletzt der Heilige Geist selbst. Und das wollen wir mit großer Gewissheit und Freude festhalten. Zinzendorf singt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Und das ist wichtig, das sagt Paulus in Vers 16, 17, weil das ja was mit unserem Leben zu tun hat. Das geht ja nicht nur um theoretische Spitzfindigkeiten, sondern die Bibel ist uns ja gegeben zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also die Bibel will für unser Leben die Betriebsanleitung Gottes sein. Für unser Leben. Und am Ende geht es darum, dass der Mensch Gottes richtig sei. Es gibt so viel Falsche. Wir sollen richtig sein. Was heißt richtig? Hier nach dem Griechischen vollständig ausgerüstet und orientiert. Für unsere Aufgaben in diesem Leben und für das, was kommt. Vollständig ausgerüstet und orientiert. Darum geht's. Und ohne das Bekenntnis zur Bibel als Gottes Wort werden wir also nicht nur die gesunde Lehre verlieren, sondern auch in unserem Leben Schiffbruch erleiden, weil wir ohne die Bibel keinen Kompass mehr haben. Deshalb, du aber, bleibe in dem. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, ja, für dieses geistliche Vermächtnis des Apostels Paulus, der kurz vor seiner Hinrichtung uns noch das übermittelt, Herr, und du durch ihn, was in einer Zeit des Abfalls und in den letzten Tagen so besonders wichtig wird. Und wir bitten dich ganz herzlich für unser eigenes Leben, für die Gemeinde, dass wir auf diesem Weg der Nachfolge, auf diesem Weg des Kreuzes dir nach bleiben. Dass wir bleiben in dem, was wir von dir, aus deinem Wort gelernt haben. Dass wir nicht falsch abbiegen, dass wir nicht die falschen Weichenstellungen vollziehen, sondern bleiben bei dir, bei deinem Wort, in der Nachfolge, auf dem Weg des Kreuzes, in deinen Geboten. Herr, dazu segne uns, gib uns die Kraft und den Mut, da immer wieder auch klar zu stehen, klare Entscheidungen zu treffen und auch ein klares Bekenntnis zu haben. Das können wir nicht aus uns, da brauchen wir dich, deinen Geist in uns. Danke, Herr. Amen.